Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Hallo und willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung des Films Queer, der neue Film von Luca Guadagnino, der eigentlich erst am 2. Januar in die deutschen Kinos kommt. Das heißt, er hat dann nur einen neuen Film im 2025, aber da der Film auch 2024, und zwar am 25. Dezember, in vielen Previews läuft, wird dieser Podcast nicht nur für etwas früher erscheinen. Nein, wir können auch stolzerweise sagen, Luca Guadagnino hat 2024 zwei Filme rausgebracht, nämlich Challengers und jetzt eben Queer. Und wir konnten uns beide ansehen, aber natürlich werden wir jetzt hier nur über Queer reden. Und mit Wir meine ich einmal den Großartigen, den Imposanten, den unglaublich Wortgewandten, wunderschönen und hochgradig einfach nur bemerkenswerten Sero.
Danke, hallo Sero. Danke. Man sieht gar nicht, wie ich mich verbeuge gerade, ne? Das ist doof. Ach, danke.
Das ist absolut okay. Ja, und Stocker ist auch da.
Ich bin auch da. Weitermachen.
Ihr Lieben, Luca Guadagnino ist durchaus in unserer Filmbubble ein relativ bekannter großer Name. Wie steht ihr denn zum Regisseur und gibt es da vielleicht Werke, die für euch besonders herausstechen oder wo ihr sagt, damit konnte ich wirklich gar nichts anfangen? Schlocker, wie ist es bei dir?
Also ich mochte Challengers ja ganz gerne, der hat mir gut gefallen. Ich habe auch, was habe ich noch von ihm gesehen? Ich habe Call Me By Your Name, Bones and All in Suspiria, das Remake, tatsächlich auch gesehen. Und ich mag die Art, wie er inszeniert. Ich würde jetzt Queer am ähnlichsten zu Call Me By Your Name nennen, von den von mir genannten, weil es eher langsam erzählte Filme sind, die sich auch so um das Thema Homosexualität und Identitätsfindung so ein bisschen drehen, wobei hier bei Queer ein bisschen weniger. Wobei, ist doch klar, wenn ein Film Queer heißt, dass es auch irgendwo um Queerness geht. Wie stehe ich zu den Filmen? Also ich glaube, das ist eine unpopular Opinion, aber ich mochte tatsächlich von den Filmen Challengers am liebsten. Aber ich finde, handwerklich hat der Mann auf jeden Fall was drauf. Ich gucke mir die Sachen gerne an.
Ja, ich eile dir mal kurz zur Seite, denn ich finde auch Challengers von ihm am besten, weil ich mit Call Me By Your Name, wollte ich einmal nicht so richtig warm, also ich weiß nicht, der hat mich nicht so richtig erreicht. Suspiria fand ich interessant, aber auch der ließ mich eher kalt. Ja, und jetzt bei Challengers war ich wirklich hin und weg. Der dürfte auch bei mir dann Ende des Jahres, und wir haben ja quasi Ende des Jahres, sehr weit oben auf meiner Jahresliste auftauchen. Aber Sero, deine Meinung zu Luca?
Meine Meinung ist ja die zählt, habe ich ja gelernt.
Definitiv. Sag es mir, wer mein Freund.
Call Me By Your Name habe ich bis heute immer noch nicht gesehen, leider. Ich weiß nicht, war nie in der Stimmung. Kann man das bei dem Film sagen? Ich weiß es nicht.
Ja, doch, der hilft auf jeden Fall für den Winter. Das ist halt so ein schönes Sommer, toskanisches oder französisches Landhaus. Also wenn man so ein bisschen Fernweh haben kann und gerne Wärme sehen möchte, ist es schon ganz schön, sich das so anzusehen.
Wobei ich da auch sagen möchte, Call Me By Your Name, dann bleib halt in Deutschland, guck dir das bitte.
Okay.
Nein.
Aber zum Beispiel Bones and All hat mich gar nicht so richtig abgeholt. Den fand ich nicht wirklich gut. Obwohl das Thema eigentlich so mit so ein bisschen Horror-Einschüben eigentlich für mich passen müsste. Challengers fand ich erstaunlicherweise auch gut. Fand ich schön schnell und rasant, gerade mit diesen Tennis-Anekdoten da mit drin, so ein bisschen. Fand ich schön, aber für mich ist sein Bester, aber für mich immer noch Suspiria. Also der hat mich komplett abgeholt. Ich finde ihn, das ist auch eine unpopular Opinion, ich finde ihn ein bisschen besser als das Original. Ich weiß, ich werde von einigen bestimmt geschlachtet, wenn ich vor die Tür gehe jetzt. Aber ich finde den gut gemacht. Die Bilder gefallen mir deutlich besser. Also das Suspiria Remake ist in seiner Filmografie bei mir die Numero Uno im Moment.
Gut, dann haben wir jetzt grob geklärt, wie wir zu Luca Guadagnino, diesen Vielfilmer stehen. Gerettet. Und Stocker, kannst du uns eben kurz sagen, Queer, worum geht's?
In Queer werden wir William Lee verfolgen, gespielt von Daniel Craig. Der Film basiert, ich sag's nochmal vor, oh Gott, jetzt haben wir hier den Verhaspler gefressen. Der Film spielt in den 1950s in Mexico City und basiert auf einem Roman von, wie ist der, William Burroughs? Ja, William Burroughs, William genau. Burroughs. Der ja auch schon andere Novels geschrieben hat, die verfilmt wurden. Aber das mal beiseite. Wir werden, wie gesagt, William Lee treffen, hier von Daniel Craig gespielt, der so ein bisschen seine späte Midlife-Crisis hier ausleben wird. Er ist einsam, er ist ein bisschen notgeil, er mag gerne jüngere Männer und er wird hier dann auch in Mexico City auf einen zweiten oder einen anderen jungen Mann treffen, Eugene Allerton, gespielt von Drew Starkey, den ich noch gar nicht kannte. Und da wird sich so eine Beziehung zwischen den beiden entwickeln, die wir in diesem Film verfolgen. Und die ist ganz interessant erzählt und nimmt interessante, also es ist nicht geradlinig erzählt und sie werden auch noch in den Dschungel geraten. Es gibt Drogen, es gibt alles Mögliche und das wird uns dieser Film hier erzählen.
Vielen Dank. Hast du sehr gut gemacht. Ich würde eine Verbesserung einbringen wollen und zwar, dass er ist nicht ein bisschen notgeil, das bisschen würde ich mir streichen.
Er steht ihm bis zum Hall, aus der Nase kommt es ihm schon raus.
Ja, also das Thema... nicht nur Liebe, sondern halt Sexualität, aber auch vor allem Trieb ist, glaube ich, auch sehr wichtig und sehr präsent bei Queer, wobei das sich ja auch wirklich durch die ganze Filmografie von Luca Guadagnino zieht. Also alleine Challengers war ja fast schon echt Tennis als quasi Sinnbild für die Triebsteuerung. Das fand ich ganz interessant. Aber gut, reden wir über Queer. Ich glaube, der Elefant im Raum ist halt ganz klar, der Hauptdarsteller Daniel Craig, ehemaliger James Bond und mittlerweile auch bekannt als Bernard Blanc aus den Knives Out Filmen. Und im Vorfeld war es ja das große Thema, oh, Daniel Craig, der zieht ja blank. Oh, Daniel Craig macht hier Sachen, die hat er vorher noch nie gemacht. Oh, Daniel Craig, wir sehen jetzt vermutlich so einen richtig heftigen, ich habe es irgendwo gelesen, so eine Art Arthouse-Schwulen-Porno, so wurde der Film bezeichnet. Hä? Jetzt haben wir den Film gesehen und ich finde schon, wenn er Sexualität zeigt, dann macht er das durchaus freizügiger und offener und radikaler als viele andere Produktionen. Aber pornografisch, so habe ich ihn nie empfunden. Wie siehst du das hier?
Oh, nee, im Porno war das nicht. Also da habe ich schon mal härtere Sachen gesehen. Ja, ich fand das wirklich, also die Bilder sind ja schön. Also dem Film kann man eins nicht vorwerfen und das ist die Kamera und die Bilder. Die sind wunderschön überwiegend. Obwohl manchmal ich auch nicht einordnen konnte, was ich da jetzt gesehen habe. Aber nee, also Pornografie ist das bei weitem nicht. Ich fand das teilweise auch nicht nur auf die Notgeilheit, wie er es genannt hat, das zu ziehen. Vielleicht war der auch einfach nur selber ein bisschen verwirrt und wollte sich mal wieder verlieben. Also ich finde, das konnte man so zweischneidig sehen, gerade anfangs noch. Beim Ende, ja, wenn du jemanden bezahlst, dass er mit dir rumhängt, ich glaube, dann geht's nicht mehr so um die große Liebe. Aber vorher dachte ich auch, ja, der ist halt ein bisschen alleine halt.
Ja, das passt doch auch noch. Und dass du meinst, dass du jemanden bezahlst, damit er mit dir rumhängt, das zeigt ja nur die Verzweiflung, die er hier hat. Er fühlt sich alt, er fühlt sich sehr einsam, genau. Er findet diesen jungen Mann so faszinierend, dass er ihn bei sich haben möchte. Das spricht für mich nicht ganz gegen das Argument Liebe. Vielleicht spricht es nur gegen die Liebe der anderen Seite, die bezahlt werden muss. Also es ist ja auch die interessante Sache mit dieser Beziehung, die diese zwei hier haben. Und Beziehung setzt sich ja in Anführungszeichen nicht unbedingt romantisch gesehen. Und Stu, dieser Porno-Aspekt, nee, also das ist kein Porno. Man sieht hier nichts explizit. Du siehst männliche Oberkörper, aber du siehst ja nicht mal ein Geschlechtsteil. Oder sieht man? Aber nicht während des Sexes.
Nee.
Genau.
Also du siehst halt, es gibt halt in Anführungszeichen Sexszenen und die sind, wie gesagt, finde ich schon ein bisschen radikaler als andere Sexszenen. Und man sieht auch sehr deutlich, dass er ihm jetzt nicht die Schuhe zubindet. aber ich habe halt im Vorfeld so gehört, so dass der Film so all in geht, was Sex und Körperflüssigkeiten angeht.
Nein.
Und ja, er bietet ein bisschen mehr als andere, aber da muss ich auch sagen, also wenn man jetzt erwartet, dass das so ein Schocker wird, so ein Ekel, Eklat, wir treiben es über alle Grenzen, Gaspar Noé Film, das ist auf keinen
Fall. Nein, gar nicht. Und auch hier, also da man, es wird sinnlicher als in jetzt Challengers zum Beispiel, aber Challengers ist ja so ein bisschen mehr Mainstream. Und aber ich fand die Sexszenen, die man sieht, die haben mir gefallen. Ich fand, die haben das Gefühl rübergebracht, was sie rüberbringen sollen. Die haben diese Nähe vor allem, diese Sinnlichkeit, auch diese Erregung auch gezeigt. Und dafür musste es gar nicht explizit sein. Die sind halt einfach ein bisschen länger als andere Sexszenen, aber nicht, weil man mehr sieht. Also ich fand die waren nicht extrem.
Ja, fand ich auch nicht. Man muss natürlich immer sagen, was ist man als Zuschauer, Zuschauerin gewohnt? Ne, das sollte klar sein. Wenn man jetzt noch nie was von Guadagnino gesehen hat und davor irgendwie nur Rote Rosen gesehen hat, hier diese Telenovela, dann ist, glaube ich, Queer schon ein harter Schlag in die Magengrube. Aber ich war nicht enttäuscht, aber ich von den ganzen Vorabstimmen hatte ich mir dann schon ein bisschen was Drastischeres gedacht und war dann auch überrascht, was heißt überrascht, das klingt so negativ, aber positiv überrascht, passt vielleicht ganz gut, dass er dann doch einen anderen Weg gefunden hat, diese Geschichte zu erzählen. Und diese Geschichte ist voll mit Interpretationsmöglichkeiten. Eine davon möchte ich euch gerne jetzt mit euch teilen. Für die anderen müsst ihr leider extra zahlen. Ich glaube, und dafür gibt es halt Anhaltspunkte, ist, dass letztlich all das, was wir sehen, gar nicht so wirklich passiert ist.
Oh nee.
Und es könnte sogar sein, also wie gesagt, nur eine, der Film lässt ja mehrere Varianten offen, könnte auch sein, dass dieser, der von Drew Starkey gespielte Eugene, eigentlich nur so eine Verkörperung ist von der Person, die William Lee, also das alter Ego des Autoren William Burroughs, eigentlich nur sein möchte. Es gibt da schon ein paar sehr, deutliche Anzeichen. Und ich möchte jetzt nicht fragen, ob ihr das genauso seht und ob ihr mir da recht gebt, sondern ich möchte eigentlich mir lieber von euch wissen, seht ihr auch, dass der Film diverse Lesarten zulässt oder war es für euch von Anfang an klar, was er erzählen möchte und worauf es hinausläuft, Schlogger?
Also ich mag ja generell dieses unzuverlässige Erzähler und das finde ich manchmal okay, aber nicht im Sinne von, oh, das war alles nur ein Traum oder oh, das gab es alles gar nicht. In meiner ersten Reaktion hat man ja schon gehört hier, das würde mir nicht gefallen, aber ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass man das reinlesen kann in den Film. Ich mag aber auch, dass man hier zwei Menschen hat, die aufeinandertreffen, die eben nicht oh, A trifft B und sie kommen zusammen und überwinden Hürden, sondern es sind einfach zwei Menschen, die sich nicht ähnlich sind, aber doch irgendwie Dinge teilen und dann auch Sachen erleben. Das war für mich völlig okay als Geschichte. Ich musste da gar nicht so viel reinlesen, auch wenn dieser Film sehr oft Szenen hat, die sehr, ich nenne es mal Azi-Fazi sind, wo es einfach nur um irgendwelche Metaphern und Bilder geht. Aber ich habe die Grundstory, die Waffe habe ich einfach als so ist sie und so spielt das Leben eben manchmal hingenommen.
Für mich war es auch einfach eine große Reise, die halt unser Autor da einfach vornimmt, ne? William Lee begibt sich in seinen vorletzten Lebensabend und geht dann nochmal auf so eine kleine Abenteuerreise, wenn man es so ganz kurz zusammenfasst. Ich habe da gar nicht drüber nachgedacht, ob der sich das irgendwie einbilden könnte. Also man kann es beim Ende hin, wenn ich drüber nachdenke, könnte man es so sehen. Aber eigentlich will ich das auch nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich fand das auch, dass das einfach eine schöne Geschichte von ihm, wie er da jetzt den Abschnitt von seinem Leben halt erzählt. Und so habe ich jetzt die Story auch wahrgenommen.
Und die Story wird ja durchaus so erzählt, dass man schon merkt, finde ich, dass der Luca Guadagnino jetzt überhaupt gar kein Interesse hat, wirklich was viel über diese Zeit zu erzählen, der da spielt. Der arbeitet ja auch wirklich mit Anachronisten. Also zum Beispiel, dass du Nirvana-Songs hörst, während die da irgendwie, wann ist das, 1940, 1945 da durch Mexiko? 50er Jahre. Auf jeden Fall zu einer Zeit, wo es Nirvana-Songs noch nicht gab. Das war alles fein für mich. Es ist halt für mich so eine Beobachtung dieses William Lee, der wirklich auf dem ersten Blick ja ein gemachter Mann ist. Er ist klug, er ist clever, er scheint auch zumindest finanziell nicht so Probleme zu haben. Aber je mehr Zeit man mit ihm verbringt, desto mehr merkt man, irgendwas stimmt hier nicht. Er ist eigentlich immer nur am Saufen. Er, das finden wir auch relativ schnell raus, ist dann auch ein Fan von harten Drogen. Und eine seiner ganz großen Missionen ist ja, er möchte ja dieses Jage finden, was wir, glaube ich, mittlerweile als Ayahuasca kennen, diese Droge aus dem Urwald. Und das spricht für mich für eine Figur, die irgendwie mit sich selbst sehr im Unrein ist, weil er wirklich alles versucht, um nicht in der Realität zu sein. Er versucht ja wirklich alles, also ob es jetzt mit Drogen, mit Alkohol ist, immer irgendwie neben sich zu stehen. Das fand ich war ganz interessant. Ich habe mich immer gefragt, was treibt ihn an? Was ist das, was ihn so unglücklich anscheinend macht, dass er anscheinend sein Leben nur oder nie ohne irgendwelche Substanzen bewerkstelligen kann? Wie siehst du das, Jero?
Also ich hatte es einfach schon erwähnt, also er kommt mir sehr einsam vor vom Anfang an. Und vielleicht, um das auch selber auszublenden, vielleicht ist der Erfolg, den er früher vielleicht mal hatte mit seinen Werken, jetzt auch nicht mehr der riesige. Und um das vielleicht irgendwie so ein bisschen auszublenden, ja, Alkohol, ne, ist halt das nächste Mittel und wenn das nicht mehr wirkt, dann kommen halt die Drogen mit ins Spiel. Ich kann mir schon vorstellen, dass er das dann nimmt, um das ein bisschen auszublenden. Oder ein bisschen, ist schon schwach gesagt, um es komplett auszublenden. Und es ist ja dort auch irgendwie von allen akzeptiert. Vielleicht fahren die ja auch alle gerade in diese Region, um komplett ihr Leben auszublenden, weil die sind ja alle gut am Saufen, die da rumhängen. Da ist ja keiner, der täglich nichts trinkt. Also auch seine ganzen, in Klammern, Freunde oder Bekannte, die hauen sich auch ordentlich was rein und betrinken sich ja jeden Abend. Also ich glaube, die wollen da alle ein bisschen den normalen Alltag ausblenden und einige Sachen vielleicht vergessen, die sie erlebt haben oder jetzt halt nicht mehr haben.
Ja.
Wir kriegen ja auch...
Ich finde es halt so bemerkenswert, weil ich bin ja auch niemand, der dem Alkohol jetzt abgeneigt ist. Also ich bin jetzt keiner, der hier meinen jeden Abend mit einer Flasche Bier beenden lässt, das nicht. Aber ich habe auch schon mal einen über den Durst getrunken. Aber ich finde, dass der Alkohol, wie er inszeniert wird, auch wenn er so nebenbei so inszeniert wird, das wirkt halt alles so immer so schmierig, so widerlich, so als ob ob sie wirklich keinen wirklichen Lebensinhalt mehr haben, außer halt eben in Bars zu sitzen, sich zu betrinken und noch irgendwie zu philosophieren. Das Leben, was da gezeigt wurde, da ich konnte schon irgendwie nachvollziehen, woher dieser Weltschmerz kommt, der diesen William Lee antreibt. Irgendwie, das war mit so einem der spannendsten Aspekte des Films für mich.
Ja, das kann ich auch verstehen. Ich glaube, das, was den da machen, kann ja auch kurzweilig oder im Urlaub mal okay sein. Aber wenn das dein Dauerzustand ist und du gar nichts Langfristiges mehr hast und du immer tiefer in den Rausch treten musst, um überhaupt noch irgendwie was fühlen zu können, und so wirkt es hier eher, dann zeigt das halt das, was ihr gerade auch angesprochen habt. Und wir haben ja noch gar nicht konkret über Daniel Craig gesprochen, aber seine Rolle hier, er spielt ja auch, man schämt sich ja manchmal, so Fremdscham, wenn man ihm zuguckt, weil er spielt, und du spürst auch, dass er sich selber auch schämt in dem Moment. Also jemand, der in seinem Verhalten auch irgendwie unsicher ist, der manchmal nicht weiß, wie er sich verhält. Also als er diesen jungen Mann dann zum ersten Mal trifft und wie er dann auf ihn zugeht, da denkst du ja richtig, oh Gott, das ist unangenehm. Und das spielt er ja auch ganz gut. Also, dass er so jemand spielt, der eben sich unsicher ist und irgendwie merkt, er verliert sich langsam und vielleicht gar nicht das Ziel hat, jetzt irgendwie irgendwo anzukommen, aber der eben merkt, okay, hier verliere ich gerade alles. Oder wie fandet ihr ihn?
Es ist eine schwer zu fassende Figur, dieser William Lee, weil er ist halt auf der einen Seite schon eine Art von Mensch, die schon sehr unsympathisch sein kann. Also
ja,
ich
auf jeden Fall.
Brauch so jemanden nicht im Freundeskreis. Auf der anderen Seite konnte ich ihn auch immer so ein bisschen nachvollziehen, weil so Weltschmerz ist mir jetzt, also glaube ich, kennt jeder. Und er tat mir auch irgendwie leid, aber er wirkte auch immer wie jemand, egal was er tut, er ist immer so automatisch im Selbstzerstörungsmodus. Weil es gäbe ja wirklich Mittel und Wege, wie er vielleicht den Ausbruch aus dieser Zwickmühle schafft. Ja, die anscheinend nur daraus besteht, irgendwie Sex zu finden und dazwischen irgendwie Alkohol und Drogen zu konsumieren. Aber er nimmt's ja nicht wahr. Und man muss ja auch sagen, dass, und das ist wieder interessant, die Frage, wird der Film wirklich so konsequent so inszeniert, dass wir es aus seiner Sicht sehen? Es gibt ja eine Situation, wo er zum Doktor geht und der Doktor ihm halt ganz klar sagt, so, sie sind ein Suchtkranker, ich kann ihnen nicht helfen, oder wenn ich ihnen helfe, dann wird es ihnen nicht gefallen, und er lehnt es ja quasi ab, ja. Und dieser Doktor ist ja auch so, auch sehr unsympathisch inszeniert. Und da habe ich mir gefragt, so, ich glaube, es ist gerade wirklich wieder komplett aus seiner Sicht erzählt. Und das führt sich ja fort. Ich meine, im Dschungel passieren ja nachher Sachen, die, glaube ich, sind sehr deutlich nur aus seiner Perspektive, weil das ja wirklich schon Sachen sind, die Grenzen der Fantastik schon
passen. Überwiegend ist das aus seiner Sicht, weil ich glaube, sonst wäre es sogar noch ekliger dargestellt. Ich glaube, wie du sagst, er hat diesen Weltschmerz, er findet das alles innerlich selber auch nicht geil, was da abgeht, aber weiß in dem Moment auch gar nicht, wie er sich helfen soll. Und ich glaube, das kennen auch viele oder jeder, dass, wenn man mal 3-4 zu viel getrunken hat, da ist man nicht mehr sexy und super charmant, ne? Ja, klar.
Ich schon. Doch, ich schon. Frag mal Schlogger beim letzten Treffen.
Oh,
das
ja.
War ich da.
Im Nachhinein denkt man sich auch, wenn das einer aufnehmen würde, mein Gott, war ich in dem Moment eklig. Und da sehen wir es als Bild halt, wie er da gerade ist. Und ja, also ich kann das schon gut nachvollziehen. Auch, dass er dann mal lieber nochmal einen trinkt, als jetzt vielleicht dann doch wieder zu arbeiten. Weil irgendwie anfangs sehen wir ja, dass er da irgendwelche Notizen ja hat für sein Buch. Aber dass er wirklich irgendwas schreibt, kriegen wir ja im ganzen Film nicht mit.
Wir kriegen eh nicht mit, wer da irgendwie Geld verdient mit irgendwas, oder?
Ja. Das stimmt. Also ich habe mich auch gefragt, okay, also er ist anscheinend Schriftsteller, aber anscheinend hat er wohl ein super Buch geschrieben, hat für alle Zeiten auf, vielleicht hat der Harry Potter geschrieben, ich weiß es nicht.
Ach, der ist diese J.K. Rowling.
genau. Aber ich glaube, letztlich ist es auch irrelevant, weil diese ganze Welt, die da aufgemacht wird, ist ja auch, glaube ich, mehr so eine Erfindung. Also ich glaube nicht, dass der Film den Anspruch hat, dir zu sagen, das ist jetzt wirklich so, wie es damals gewesen ist, wie ich schon sagte, Anachronismen durch und durch. Was ich auch noch ganz stark finde an dem Film, ist, er hat so ein paar Traumsequenzen, so ein paar halluzinatorische Trips, und einen davon fand ich wirklich fucking gruselig. Also, das war mit einer der gruseligsten Sachen, die ich dieses Jahr im Kino gesehen habe, mit einem Fahrrad, mit einem Baby auf einer Treppenstufe und mit einer Frau ohne Beine. Und das war so miteinander montiert, dass es mir wirklich großes Unbehagen bereitet hat, weil ich nicht wusste, zum einen, was genau bedeutet es, und zum anderen war das so miteinander montiert, dass alles möglich war. Das war für mich wirklich so ein richtiger Abstieg in so eine seelische Hölle. Klingt jetzt sehr bedeutungsschwanger, aber genauso hat es sich für mich angefühlt. Schlogger, wie haben diese Szenen auf dich gewirkt? Weil du bist ja, was Horror angeht, sehr hart zu knacken. Du bist ja eigentlich Hardcore.
Hardcore, vor allem wenn es was mit Kindern und Babys ist, boah, gib mir mehr davon.
Da lachst du drüber.
Ja, als da dieses Baby auf den Stufen lag, da war ich tatsächlich so, das habe ich nicht an mich rangelassen und habe gedacht, das hier ist ein Film. Das wird kein echtes Baby sein, was da blutig auf irgendeiner Treppe liegt. Nur so konnte ich das aushalten. Und deswegen war es für mich okay. Ich fand auch diese halbe Frau, die man gesehen hat, da fand ich es eher fasziniert, nach den ganzen männlichen Körpern mal einen weiblichen zu sehen und wie anders die Hand, die wir da sehen, dann mit dem weiblichen Körper umgeht. Also ich habe das dann schon auf einer künstlerischen, inhaltlichen Ebene eher gesehen. Mich hat es also nicht so verstört wie dich. Es gibt ja diesen Drogentrip, diesen einen großen, den sie im Dschungel haben werden, habe ich gehört, hat auch ein paar Leute verstört, wie sie ihre Körper verschmelzen ja so ein bisschen ineinander. Aber das war für mich auch nicht wie Body Horror, also es war keine die Fliege oder ein Thing. Das war einfach nur, dass man halt sieht, wie jemand die Hand auf die Brust des anderen legt und die Hand versinkt halt so ein bisschen. Ich fand die auch durchaus sinnlich. Also ich auch in der Szene, obwohl ich keine Drogen nehme, aber ich habe auch schon was Alkohol getrunken, konnte ich da gut nachvollziehen, das fand ich gut dargestellt, wie sich Sex auf so einem Trip anfühlen würde. Und das hat mir auch gefallen irgendwie. Also das fand ich auch nicht verstörend.
Vor allem dieses miteinander Verschmelzen, es war für mich auch kein Body-Horror, weil es hatte ja sowas wie so ein Geist, weißt du, wie so ein Geist, der in einen reinfährt. Ne? Das war jetzt nicht so wie bei The Thing, wo dann so Fleisch auf Fleisch so miteinander reagiert und so einer Masse wird. Und diese Verschmelzungsszene ist ja auch in der Hinsicht ganz schön, weil diese Phrase zwei werden eins wird ja dann wörtlich genommen. Und vor allem, es gibt ja im Vorfeld immer wieder so kleine Momente, wo du siehst, wie
ja, Daniel Craig's Figur
neben ist. Ne? Und er so raus aus seinem eigenen Körper geht. Und da kann man natürlich auch fragen oder sich darüber streiten, ist es jetzt gerade so die das Verlangen, was er damit ausdrücken? Also er möchte jetzt mit ihm eigentlich kuscheln, küssen oder was weiß ich mit ihm machen, aber er traut sich noch nicht? Oder hat es eine andere Bedeutung? Das finde ich auch eigentlich ganz, ganz spannend nachzugehen. Aber Zero, wie war es bei dir mit diesen Horrorelementen des Films? Und ich glaube, weil du ja wirklich ein Horrorfan bist, im Gegensatz zu Schlogger, du hast vielleicht da ein anderes.
Also gerade die Verschmelzungsszene, ich fand das auch eher künstlerisch, das sah für mich auch eher wie so ein Tanz, ein wirklich schön annehmbarer Tanz. Also wer mal aus Versehen Atem mit in der Nacht einschaltet, kann noch mal so eine Sachen im Tanz sehen, dann. Aber ich habe mich auch ganz stark wirklich an Horrorfilme erinnert gefühlt, nämlich an Society. Also das ist ja ganz hart mit verschmolzenen Körpern. Und da muss ich...
Ach, gäbe es doch nur einen Podcast beim Telestammtisch, wo wir über Society reden.
Wo du und ich detailliert über Society reden. Aber so ist es ja. Also ich weiß, was dich daran erinnert, dass Körper verschmelzen. Aber hier ist es viel sinnlicher und schöner. Also ich fand das, bei Society ist es verstörend. Hier ist es
nicht. Ja, verstörend finde ich beides nicht. Aber ich bin auch krank. Aber das davon abgesehen, also ich fand das auch eher schön. Und das mit der Frau und dem Baby, das habe ich einfach kurz abgehakt als, okay, jetzt wird's wieder ein bisschen arthausig, ist okay, aber wirklich gruselig oder erschreckend war für mich das Einzige, wo ich mich erschrocken habe, war, Einmal den ersten Typen, den er abschleppt, das fand ich erschreckend. Und dann bei der Party, wo er zusammenfällt. Also da, das ist für mich so dieser wahre Schrecken.
Ja gut, also erschrocken habe ich mich jetzt da auch nicht. Also es ging mehr so um den Schrecken, die diese Trips halt verursachen bei mir. Also diese Zusammenstellung aus dem Bild und dieser Körperlichkeit, und das fand ich schon. Also wie gesagt, ich fand, das war das Gruseligste, was ich dieses Jahr auf der Leinwand gesehen habe. Neben Olala und der Spitzner.
Und in Live hast du mich gesehen. Also du ist nicht dein Jahr, ne? Das
war echt nicht mein Jahr. Ich bin so froh, dass es bald vorbei ist. Okay. Wir können gerne Richtung Ende kommen. Habt ihr noch irgendwas, was ihr unbedingt loswerden wollt zu Queer?
Zwei Sachen. Einmal.
Also nichts.
Einmal, ich muss schon sagen, diese Miniaturen, die drin vorkommen im Film, die sind aber auch wieder fantastisch hergestellt. Also das war für mich auch große Kunst.
Die Miniaturen? Welche Miniaturen?
Es werden hier noch wieder so kleine Miniaturen eingeblendet. Also wenn Szenen hoch rausgeschwenkt werden, siehst du ganz klar, dass das jetzt keine Drohnenaufnahmen sind, sondern einfach zusammengestellte
Miniaturen. Ach ja, okay, ja klar. Ja, Entschuldigung. Ja, auch, ja. Und was war und
warum trägt Jason Schwartzman ein Fettsuit? Warum?
Ey, aber das sieht geil aus. Also, das ist geil, aber ich hab den erst beim dritten Mal erkannt. Ich dachte, okay, also die Fettsuit-Industrie wird immer besser. Ich glaube, The Whale, auch wenn ich den Film nicht mag, aber in der Fettsuit-Industrie hat The Whale echt gut getan.
Also ich hätte den Fettsuit nicht gebraucht, weil ich finde, es ist ein super Schauspieler. Ne? Die Rolle fand ich auch wieder, hat ein bisschen nochmal Unterhaltung reingebracht in den eigentlich doch sehr, ja, schweren, traurigen Film, sogar fast eher. Und da fand ich ihn so einen kleinen Lichtblick, ne, zumindest humorvoll noch teilweise. Aber echt, den Fettsuit, der hat mich da teilweise mitgekommen. Ich habe jetzt rausgeholt. Ich weiß auch nicht.
Mich hat er auch nicht so rausgerissen. Also ich fand den auch okay.
Weißt du, weil im Gegensatz zu dir, da haben die Schlocker und ich nichts gegen dicke Leute. So. So, gut. Ja, ihr habt das im Telestammtisch zuerst gehört. Serum mag keine Dicken. Und trotzdem macht er wieder Podcast. Naja. Okay, dann würde ich sagen, können wir jetzt gerne zu einem Fazit kommen, und ich fange einfach mal an. Ich fand den Film wirklich toll. Man kann ihm einiges vorwerfen, dass er zu prätentiös ist, dass er zu lang ist, dass er selbst nicht so richtig weiß, was er eigentlich will. Aber ich hatte mit dem echt eine richtig gute Zeit. Ich habe noch lange danach über den Film nachgedacht und tue es immer noch. Ich würde es so beschreiben, das ist jetzt wirklich, es ist kein großartiger Film, aber es ist definitiv ein Film, der sich trotzdem lohnt, gesehen und erfahren zu werden. Wenn ihr mit Challengers schon zurechtkamt, dann könnt ihr Queer gerne eine Chance geben. Wenn ihr aber noch überhaupt gar keinen Kontakt mit Luca Guadagnino habt und jetzt glaubt, dass das einfach so eine Art Romanze ist mit Daniel Craig, dann ja, passt besser auf, dann könnte der Film vielleicht, ohne es böse zu meinen, euch vielleicht sogar ein bisschen überfordern. Aber ich für meinen Teil habe die Sichtung sehr genossen. Bin ich jetzt scharf, ihn unbedingt jetzt nochmal in den nächsten Wochen zu sehen? Nee, einmal reicht jetzt auch, aber in ein paar Jahren werde ich gerne nochmal zu Queer zurückkehren und habe es, wie gesagt, sehr genossen. Zero, bitte.
Ich sehe es halb so wie du, weil, ne? Wegen ein bisschen abnehmen. Und ich würde sagen, ja, er ist für mich doch schon etwas zu lang geraten, muss aber gestehen, dass ich die Bilder wirklich faszinierend finde, die er erzeugt. Gerade in irgendwelchen Rauschmomenten. Also hat mich gefesselt, obwohl ich, ey, ganz ehrlich bin, ich habe nicht alles verstanden, was er mir vielleicht damit sagen wollte, aber es sah halt verdammt geil aus. Auch die ganzen Darsteller machen ihre Sache herausragend. Angucken kann man sich den auf jeden Fall. Man soll halt auch nur, wie du erwähnt hast, auch keine queere Rom-Com erwarten. Es ist schon ein Film, auf den man sich einlassen muss. Und wenn man dafür bereit ist, kann man sich da die Zeit für gerne nehmen. Ist kein Must-See, aber ein gar nicht so schlecht, wenn du mal gesehen hast.
Mister Schlogger, du bist dran.
Also, du hast kurz gesagt, wenn euch Challengers gefallen hat, könnt ihr euch den hier auch angucken. Würde ich nicht ganz so. Ich würde eher sagen, wenn euch Call Me By Your Name gefallen hat, dann könnte der hier euch auch gefallen. Weil es eben auch irgendwie, wir haben einen Ort, der so ein bisschen Fernweh hervorruft, und eben dieses Thema Homosexualität ist da ja noch stärker zwischen auch einem jüngeren und einem älteren Mann. Und Challengers ist für mich eher Mainstream, und der hat mir Spaß gemacht. Und jetzt komme ich jetzt zu meinem Fazit zu Queer. Queer hat mir keinen Spaß gemacht. Ich finde es total faszinierend, wie viel auf dem Papier gute Sachen, der mitbringt. Der ist großartig inszeniert, wie Zero auch gesagt hat. Die Schauspieler sind gut, die Themen sind spannend, also diese Einsamkeit, meinetwegen auch diese Drogenexzesse, der Dschungel, sich kennenlernen. Aber diese 2 Stunden, die haben sich für mich so hingezogen, weil es ist alles so dahin getröpfelt. Also irgendwie hat der Film es nicht geschafft, für mich eine Spannung aufzubauen. Was du sagst, finde ich auch interessant, dass es so ein Film ist, der einem vielleicht ein bisschen länger hängen bleibt, also wo es gar nicht um die Erfahrung an sich im Kino geht, sondern darum, dass man die Geschichte und die Bilder mitnimmt. Aber bei dem Film währenddessen fand ich es auf jeden Fall ziemlich anstrengend und ich musste teilweise wirklich auch mich daran halten, wach zu bleiben, obwohl der, ich weiß gar nicht, was es ist an dem Film. Also er ist ja irgendwie nicht langweilig, aber er ist einfach sehr spannungslos erzählt. Und das finde ich schade, weil Guadagnino ja so toll inszeniert und eben auch die tollen Schauspieler hat. Aber mich hat der Film dadurch eben leider nicht ganz erreicht, obwohl es kein schlechter Film ist. Aber auch von mir aus gesehen ist das kein Must-See. Aber es ist auch ein Film, der einen vielleicht länger mitnimmt und den man sich von der Inszenierung her auf jeden Fall gönnen könnte. Ergibt das Sinn? Ja, auf jeden Fall.
Ich habe dir nicht zugehört, deswegen keine Ahnung. Okay, dann haben wir hier 3 verschiedene Meinungen zu Queer, der am 25. Dezember in den deutschen Kinos als Preview startet und ab dem 2. Januar dann in der ganzen Republik zu sehen sein wird. Damit war's das hier. Ich wünsche euch noch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch und wir hören uns dann im nächsten Jahr und dann darf jetzt der Zero Schluss sagen. Nein,
Schluss.
Heute ist nicht mein Tag. Dann darf dir Zero Tschüss sagen und dann die Schlogger zum Schluss. Ach ja, denkt dran, Telestammtisch, Discord, Website. Ach, ihr wisst das Bescheid.
Auf Wiedersehen und frohe Feiertage. Tschüss.
Auch von mir bis zum nächsten Luca Guadagnino-Film oder irgendein anderem, wo ihr einschaltet. Ciao.
Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmlich über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.